Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finance Forward. Ich habe heute mal wieder mit dem Scalable Capital Gründer Erik Pott soweit gesprochen. Es ging dabei um ein Thema, das die Branche seit etwa 10 Tagen in Aufruhr versetzt hat. Die EU will nämlich die Praxis für Payment for Order Flow verbieten. Eine wichtige Einnahmequelle für die Neo-Broker wie Scalable und Trade Republic, die es ermöglicht, dass man für die Trades fast keine Gebühren bezahlen muss. Was hinter dem möglichen Verbot eigentlich steckt und ob sich die Gebühren deswegen künftig erhöhen, genau darüber habe ich mit Erik im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Erik, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kaspar.
Erik, als erstes würde mich mal interessieren, wie läuft es bei euch? Die Kollegen von Finanzen hatten kürzlich mal geschrieben, dass es bei eurem Konkurrenten Trade Republic jetzt gerade irgendwie den stärksten Monat seit mehr als einem Jahr gab. Läuft es bei euch ähnlich gut?
Besser. Das ist der alte Gag, wenn du auf irgendeine Startup-Veranstaltung gehst, ja, oder auf der OMR und dann, oh, und wie läuft es bei euch? Ja, super, super. Und bei euch super. Also es läuft überall immer noch super. Keiner lässt sich in die Karten schauen.
Bis dann Insolvenz angemeldet wird.
Genau, es läuft super. Bis zu dem Tag wurde dann aus Kapstadt heraus Insolvenz. Das ist ja so, so macht man es ja als Berliner Startup. Ja? So.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Wie läuft's? Also ganz ehrlich, es läuft sehr viel besser, als eigentlich so die Newslage von außen das suggeriert. Ne? Wir haben also, die waren ja insbesondere in den letzten 12 Monaten ja eigentlich eher so schlechte News. Schlechteres Funding Environment, Rekordinflation, Krieg in Europa, eingetrübte Angst, Rezessionsängste. Unter der Motorhaube läuft es eigentlich ganz gut. Wir steuern auch, jetzt muss ich hier auf Holz klopfen, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber wir steuern wahrscheinlich aufs beste Firmenjahr hin.
Was umsatzmäßig.
Uns, ja, was, also klar, eigentlich alles, was Neuzuflüsse angeht. Wir sind jetzt bei etwas über 15 Milliarden Kundengelder, sind mit etwas über 10 gestartet, also sozusagen 5 Milliarden im ersten Halbjahr.
Wie viel ist davon netto. Robo und wie viel ist davon Broker?
Das meiste ist, also der Broker wächst schon deutlich schneller, etwas über 4 Milliarden sind in der Vermögensverwaltung und der Rest dann jetzt etwas über 11 Milliarden im Broker. Ja. Also das läuft gut, Neukunden läuft gut, dieses Kombi-Angebot, was wir haben, Zinsen und die Trading Flatrate in diesem Abo wird gut angenommen und damit natürlich auch Umsätze und dergleichen. Was du immer noch weniger hast, dann kann ich gleich mal den Juni, den du erwähnt hast, kommentieren. Handelsvolumina, das ist immer noch deutlich unter 2021. Also insgesamt für die ganze Firma werden wir dieses Jahr wahrscheinlich trotzdem das meiste Handelsvolumen, die meisten Trades und so haben, aber einfach, weil wir deutlich mehr Kunden haben als vor ein paar Jahren. Der Juni war halt dahingehend gut, dass er wieder etwas mehr Bewegung hatte. Er hatte etwas sozusagen, Börsen haben schön angezogen, das vergisst man ja manchmal. Vom Gefühl her ist man im Bärenmarkt, aber wenn du auf die Aktienkurse schaust, der Nasdaq ist 30-40% im Plus, der DAX, S&P alle zweistellig. Da auch wieder Blick unter die Motorhaube natürlich auf sehr, sehr dünnem Volumina, auf sehr dünnem Handelsvolumen und auch getrieben von eigentlich einer Handvoll oder zwei Handvoll Firmen. Also der gesamte US-Aktienmarkt ist im Plus, weil die größten 5, 6, 7, 8 Tech-Werte, ja, Nvidia und Apple und Tesla und wie sie alle heißen, weil die stark angezogen sind. Ansonsten wäre der immer noch flat oder gleich negativ. Das ist sozusagen, gehört auch zur Wahrheit, aber Also die Kurzversion ist, es läuft gut. Insbesondere, hört sich jetzt ein bisschen ironisch an, weil das Funding-Environment halt so schwächer ist. Und das hilft halt den etablierteren Playern, ja, mit, die schon Product-Market-Fit haben und eine Brand haben und Ressourcen haben, denen hilft es. Aber sozusagen die kleineren, die Scalables, die es in jedem Land von Europa gibt, ja, und die in den letzten Jahren trotzdem immer noch mal ein paar Millionen Marketing-Budget hatten pro Jahr, die sind eigentlich nicht mehr visibel, machen zumindest kein Marketing mehr. Die Krypto-Konkurrenz schwächelt, diese CFD-Konkurrenz schwächelt und die anderen Banken bewerben sehr viel mehr ihre Festgeld- und Tagesgeldkonditionen, als sie ihr Investmentgeschäft bewerben.
Mhm. Ist denn für euch interessant, da so ein paar der kleinen Wettbewerber einzusammeln?
Man kriegt's häufig angeboten jetzt, also bestimmt ein, zweimal pro Monat gibt es so Advisor oder Investmentbanken, die sagen, Mensch, da wäre jemand, der wäre interessiert. So richtig ist das nicht interessant, weil es ist dann selbst so eine kleine Transaktion, ist trotzdem Aufwand, ja, zwischen einer großen Transaktion und einer kleinen gibt es gar nicht so viel Unterschied. Und die meisten haben halt, hört sich jetzt großkotzig an, wenn ich das sage, aber wenn du pro Monat halt eine halbe Milliarde, in manchen Monaten eine Milliarde an Kundenzuflüssen hast, dann brauchst du keinen großen Aufwand machen, um dann einen Player zu kaufen, der irgendwie 50 Millionen oder 100 Millionen Kundengelder hat. Das ist einfach viel zu viel Aufwand. Da mache ich lieber, keine Ahnung, da mache ich lieber Werbung, weiß ich, mache ich lieber Werbung in einem guten Podcast und habe den gleichen Effekt. Ja, so einfach ist die Rechnung. Also von daher aktuell nicht.
Hm. Wenn man jetzt so annehmen würde, ganz vereinfacht gesagt, dass während Corona die GameStop-Leute unter anderem darüber an den Kapitalmarkt gekommen sind. Was sind jetzt im Moment eigentlich dann so die Treiber, die Geschichten, die die Leute dann ranbringen? Ist das so KI-Euphorie oder was holt die Leute zu euch?
Also der große Treiber ist eigentlich relativ langweilig oder in Schrägstrich vernünftig. Der große Treiber sind immer noch ETFs und ETF-Sparpläne. Also bei uns sind das ja 70% der investierten Gelder. Das ist nach wie vor, obwohl die Börse sich ein bisschen sozusagen weniger Hype gerade ist, ist das nach wie vor, wird es den Leuten bewusst, dass das einfach in jede Hosentasche gehört, ja, so ein ETF-Sparplan. Das ist, da immer mehr Leute wissen auch drüber Bescheid. Wenn du vor 10 Jahren, weiß nicht, auf einer Party oder Leute auf der Straße angehalten hättest, jetzt gefragt, was ein ETF ist, hätten es wahrscheinlich, weiß ich, vielleicht 98%, 99% nicht gewusst. Jetzt würde ich schon sagen, dass jeder Fünfte oder so da was damit anfangen kann. Zumindest mal irgendwo gehört hat. Ja, oh, das ist doch dieses, wo man nicht veräppelt wird. Ja, so das bleibt den Leuten so hängen. Ja, weil einfach in der Finanzabteilung der Zeitungen und überall online da viel unterrichtet wurde. Das heißt, ETF ist ein starker Treiber. Und der andere große Treiber ist dieses ganze Thema Zinsen. Ja, Zinsen, Zinsen, Zinsen. 10, 15 Jahre in Vergessenheit geraten, jetzt sind sie wieder da und es hat ja verschiedene Abstufungen. Ne? Entweder sozusagen, du machst selber ein Bankkonto auf und kriegst da Tagesgeld oder Festgelder. Da haben wir auch eine Offerte, zusammen mit der Baderbank zahlen wir da jetzt 2,6, wir haben heute erhöht, ne? 2,6%.
Okay. Am Montag nehmen wir auf.
Ja, richtig, genau. Und dann gibt es aber weitere Abstufungen, ne? Sogenannte Money Market Funds, ja, also ETFs, wo ganz kurz laufende Anleihen drin stecken, wo man also nicht große Zinsänderungsrisiken hat und trotzdem eine Rendite verdienen kann, die über 3%, eigentlich bei 3,5 schon liegt. Das sind Produkte, die hat man hier auch, was ich vergessen oder die Leute wissen immer noch nicht richtig, was das ist, wie es funktioniert, wo man die Rendite überhaupt nachschaut. Und das kommt aber immer mehr und mehr rein. Die Nachfrage auch nach Unternehmensanleihen. Also dieses ganze Thema, was im Fachjargon Fixed Income genannt wird. Ne? Fixed Income, weil sozusagen ein Zins draufsteht, auf den man es abstellt. Das ist eigentlich ein alter Bekannter, aber der jetzt sozusagen bei Retail eigentlich neu, seit 10 Jahren mal wieder neu belebt wurde.
Hast du denn das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen oder Anlegertypen, die jetzt nicht so viele Schnittmengen haben? Also Leute, die ihr Geld dann da in großem Stil in Tagesgeld reinballern und die anderen, die irgendwie Nvidia kaufen. Also gibt es da eine Überschneidung dieser beiden Kundengruppen?
Hängt ein bisschen, also vom Anbieter ab. Und das, was ich damit meine, ist, ich glaube, grundsätzlich unterscheiden die sich schon so ein bisschen. Der eine wäre eher so ein bisschen der Sparer und der andere eher der Investor. Wir sehen das schon als eine Zielgruppe, weil wir natürlich, wir haben kein reines Tagesgeld-Offering, sondern du kannst bei uns immer nur, du kriegst das Geld, wenn du das Verrechnungskonto aufmachst und du musst gleichzeitig sozusagen dieses Abo abschließen für die Sparplan und für die Trading Flatrate. Also, dass wir sehen eigentlich nur die Leute, die an beidem Interesse haben. Also bei uns ist sozusagen, dass jemand rein Cash da liegen lässt, das passiert eigentlich nicht, sondern die Leute haben immer Wertpapiere, was auch vernünftig ist, weil 2,6 ist zum Beispiel jetzt eine schöne Sache, aber richtig Vermögen aufbauen und auch mehr zu verdienen, als die Inflation bringt, das machst du nur, wenn du ein breit gestreutes Aktienportfolio hast. Es gibt aber jetzt aktuell natürlich auch Leute, die sagen, weißt du was, ich bin eigentlich ein Aktieninvestor, ich will da auch anlegen, aber oh, das ist mir doch aktuell ein bisschen zu heiß gelaufen und so stark im Plus und ich will jetzt einfach ein bisschen abwarten, ja, bis ich mich wohler fühle. Und das Gute ist, du kriegst abwarten jetzt halt bezahlt. Ne? Du kriegst 2,5, 3, 3,5% kannst du halt mittlerweile fürs Abzahlen bekommen, fürs Abwarten bekommen. In der Vergangenheit hast du gar nichts bekommen oder musstest der Bank sogar Geld geben.
Hm. Warum hebt ihr das nicht auf 3,5 an? Das ist ja der Einlagenzins der EZB. Es fallen natürlich ein paar Kosten bei euch auch an, aber ja, warum fahrt ihr das nicht höher?
Also 3,5 könnten wir uns nicht leisten, wenn dann nur so als so eine Marketingaktion, wir haben für eine kurze Zeit und dann später weniger.
Aber
so,
3,2 zum Beispiel.
Ja, also man muss überlegen, 3,5 zahlt die EZB, aber wir müssen es ja auch immer mit einem Bankenpartner teilen, weil nur die Banken können sozusagen Zinsen zahlen. Ne? Das heißt sozusagen, der Unterschied zwischen dem Satz, den wir zahlen, und den, die EZB zahlt, da ist sozusagen ein Unterschiedsbetrag, ja, 90 Basispunkte in dem Fall. Und dann musst du dich mit der Bank einigen, wer kriegt was. Und es entstehen auch Kosten. Ja, hast du ja selber gerade schon hingedeutet. Eine Bank, die sozusagen Einlagen annimmt, die muss Eigenkapital hinterlegen, die muss in diese Einlagensicherung, die staatliche, und wenn sie in der privaten auch noch ist, Mitglied ist, dann muss sie da Gebühren für zahlen. Sodass es bleibt schon noch eine Marge, aber die ist nicht so groß, wie man denkt. Und wenn du jetzt wirklich voll auf 3,5 gehst, dann wäre das wahrscheinlich ein Geschäft, wo du was eigentlich eher sozusagen eine Marketingausgabe wäre.
Okay, aber was wäre dann so ein Betrag, wo du sagst, da ist das fair dann alles eingepreist? Sind das diese 2,6 schon oder?
Also in dem Paket, ne? Wie gesagt, wir wollen gar nicht
die Zins,
alle ein Tagesgeldhopper sein. Ja. Ne? Das ist einfach nicht das Business, in dem wir sind. Ja, in der Kombi, wo wir sagen, es gehört zum Wertpapierdepot, da ist das in Europa aktuell das beste Offer. Also es gibt keinen Broker, der 2,6% sozusagen für das nicht investierte Geld zahlt. Ne? Und daneben her sozusagen für einen Fünfer im Monat diese Flatrate hat, das gibt's eigentlich nirgendwo. Und da fühlen wir uns sehr, sehr gut mit. Wenn die Zinsen weiter steigen, dann werden wir diesen Satz wahrscheinlich auch noch weiter anfassen. Wenn sie fallen, werden wir ihn nach unten anfassen müssen. Das ist einfach ganz normales Business in dem Bereich. Aber da fühlen wir uns jetzt eigentlich ganz gut mit aufgehoben. Ne?
Wir wollen heute eigentlich über ein Thema sprechen, was seit 10 Tagen die ganze Branche so ein bisschen in Aufruhr versetzt hat. Es geht nämlich darum, dass Ende Juni kam die Nachricht, dass das sogenannte Payment for Order Flow verboten werden soll. Das bedroht sozusagen einen Teil eures Geschäftsmodells. Bevor wir jetzt in die Details gehen, hat euch das kalt erwischt, dass diese Nachricht jetzt kam?
Es hat uns diese Nachricht jetzt nicht kalt erwischt, weil eigentlich sozusagen in den letzten Monaten, fast eigentlich in den letzten 6 Monaten, das hinter den Kulissen sich sozusagen abgezeichnet hat. Ja. Aber gegenüber dem Anlegern oder auch dem großen Teil der Presse ist das schon eine Überraschung, weil man eigentlich gedacht hatte, das wäre vom Tisch, weil insbesondere Deutschland hat sich da ganz vehement gegengestellt. Also in Deutschland eigentlich alle großen Interessensgruppen. Der Regulator BaFin war da nicht für. Die großen Verbraucherschutzverbände in Deutschland, Stiftung Warentest, Finanztipp, haben gesagt, das vergünstigt den Handel. Ja? Das BMF hat sich da stark gemacht für, dass das nicht kommt, aber ja, werden wir gleich im Detail noch drüber reden. Deutschland konnte sich halt nicht durchsetzen. Aber die Kurzform ist, es war dann leider eigentlich keine Überraschung mehr.
Ja. Okay. Genau, um ein bisschen das ganze Thema aufzubohren und zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, lass uns erstmal über das Prinzip sprechen. Das heißt ja quasi, ihr verkauft die Trades oder reicht die weiter an sogenannte Market Maker. In eurem Fall ist das die Baader Bank unter anderem für Aktien. Lass uns das mal an einem Beispiel quasi durchexerzieren, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt mir beispielsweise eine Microsoft-Aktie kaufe, wird die dann von der Baader Bank quasi gekauft, und was ist sozusagen was passiert da im Hintergrund und was ist der Gedankengang der verschiedenen Parteien?
Genau, also du möchtest jetzt zum Beispiel eine Microsoft kaufen, dann gehst du bei uns in die App oder auch bei allen anderen Brokern läuft das eigentlich ähnlich, ja, gehst in die App. Und dann kannst du einen Handelsplatz auswählen. Bei uns kannst du auswählen entweder Xetra, das ist der große Handelsplatz, wo institutionelle Investoren beispielsweise auch handeln oder hauptsächlich handeln. Oder halt, wir haben eine auf Retail spezialisierte Börse in München. Ja, das Getex heißt das Handelssegment da. Ja, aber Börse München, Getex ist das Gleiche. Du kannst da handeln. Bei Xetra kostet das Geld, kostet so 4-5 Euro die Order, und bei Getex kostet sie nur 1 Euro. Oder ist sozusagen innerhalb, wenn du diese Flatrate bei uns hast, dann zahlst du 5 im Monat und damit ist das abgegolten. So. Und jetzt hat die Microsoft auch, wie alle Finanztitel, ja, hat nicht einen Preis, sondern hat zwei Preise. Den Geld- und den Briefpreis. Also einen Kurs, zu dem man kaufen kann und einen Kurs, zu dem man verkaufen kann. Und dieser Unterschiedsbetrag, dieser Spread, den verdient der Market Maker. Ja, den verdient der Market Maker, das ist sozusagen sein Verdienst. Und der Market Maker freut sich besonders über eine Retail Order. Warum freut er sich besonders über eine Retail Order? Weil die Orders sind klein, das sind kleine Stücke. Ja? Also das sind ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro. Bei uns zum Beispiel so im Mittel 2000 Euro so eine Order. Und die sind zweiseitig. Also Retail handelt eigentlich sozusagen hin und her. Ne? Also wenn ich zu dir komme und sage, pass auf, ich habe hier 50 Millionen Order-Volumen in der Microsoft, aber Retail, dann weißt du als Market Maker, ey, das geht den ganzen Tag eigentlich hin und her. Und das ist für dich sehr schön, weil du musst ganz wenig backhatchen. Ja, also du, das Gegenpendant wäre, es kommt ein großer institutioneller Anleger an und sagt, ich will 50 Millionen handeln, und haut aber das mit einem Mal sozusagen als Trade auf den Tisch. Dann musst du als Market Maker rumlaufen, ja, in der Welt eigentlich, bei anderen Börsen, und gucken, wo kriegst du diese 50 Millionen Microsoft her. Und dann kann es sein, dass du einen Kurs gezeigt hast, zu dem du noch unter Umständen gar nicht profitabel handeln kannst. Und deswegen ist Retail Orders sind deshalb attraktiv, weil sie kleinstückig sind, weil sie zweiseitig sind, ja. Und der Market Maker macht dann eigentlich fast den gesamten Spread als Gewinn. Und deswegen ist er bereit, von diesem Gewinn, wer ihm diese Retail-Orders bringt, davon einen Teil von auszuschütten. Ja, er sagt dann zum Beispiel, also wenn du jetzt die Microsoft handelst und die hat, kann ich sag jetzt mal irgendwas, 10 Cent Spread, dann sagt er, weißt du was, von den 10 Cent Spread kriegst du 5 Cent. Pro Aktie. Ne? Wenn du natürlich 10 Stück handelst, kriegst du 50 Cent. Und wenn du 100 Stück handelst, dann kriegst du 5 Euro. So. Und dieses Payment for Order Flow, das ist gar nichts Neues eigentlich, sondern das existiert an jeder Börse der Welt. Das hat bloß immer, es hat eine andere Bezeichnung unter Profis. Und das ist das sogenannte Maker-Taker-Modell. Und zwar jemand, der Liquidität sozusagen maket, also macht, Liquidität in den Markt bringt, der wird bezahlt, und jemand, der Liquidität taket, also der sie rausnimmt, weil er eine große Order platziert und raussaugt, der muss bezahlen dafür. Das macht jede Börse der Welt. Ja? Und dieses Maker-Taker-Modell ist hier auf Retail angewandt. Und zwar Retail-Investoren sind sozusagen Liquiditätsstifter, ne? Weil die kleine Order-Size den ganzen Tag hin und her, die machen sozusagen, bringen Liquidität rein, und dafür gehören sie bezahlt. Und was ein Neo-Broker jetzt sozusagen macht, ist, der verhandelt mit den Market-Makern und sagt, dieser Order-Flow ist was wert, rückt dafür Geld raus und nimmt dieses Geld und reicht es indirekt an die Kunden weiter. Wie reicht er es weiter? Nicht, indem er es ihnen direkt sozusagen aufs Konto überweist. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, vielleicht ist das ein zukünftiges Businessmodell. Sondern indem er sagt, ich reduziere euch die Order-Kommission. Ein Trade kostet nicht mehr 10 Euro, sondern der kostet jetzt nur noch 1 Euro, ja, oder 5er im Monat. So. Und ja, jetzt habe ich groß sozusagen ausgeholt, aber letztendlich ist es gar nicht so was Großes Neues. Das Neue ist bloß, dass Neo-Broker sagen, weißt du was, ich senke meine Order-Kommission brutal nach unten, mache es mir natürlich deswegen auch leichter auf der Kundenakquise-Seite. Also ich kann viel leichter Kunden gewinnen, weil dieser niedrige Preis ein Zugpferd ist. Und ich verhandle mit den Market Makern um das, was euch eigentlich zusteht, ne? Nämlich für diesen guten Orderflow bezahlt zu werden, an euch indirekt durch niedrige Gebühren weiterzureichen.
Okay, und der Market Maker verkauft dann im Hintergrund das an andere weiter oder nur an eure Anlegerinnen und Anleger wieder?
Ja, also der Market Maker, manchmal so oder so. Also der kann einfach, wenn er dir jetzt einen Kurs für die Microsoft gibt, kann er einfach darauf warten, bis ich dann zum Beispiel hinkomme. Ja, du wolltest Microsoft kaufen und ich will es dann verkaufen. Das kann er warten und auf so einer Retail-Plattform passiert das eigentlich rein und raus. Oder er geht selber hin an eine andere Börse und verkauft es da wieder. Also in ganz, ganz vielen Fällen geht so ein Market Maker unter Umständen, der in Hamburg oder in München handelt, der geht dann nach Berlin oder nach Paris oder nach Frankfurt auf Xetra und drückt die Order da wieder in den Markt, weil er hat andere Handelskommissionen. Ja, der kann dann sozusagen mit dir handeln und nimmt es zum gleichen Preis und schmeißt es auf Xetra. Also die Market Maker behalten die Stücke nicht. Es ist nicht deren Business, selber auf Kurse zu wetten. Das heißt, die versuchen sich immer am Ende des Tages möglichst glatt zu stellen. Aber der bringt die wieder in den Markt. Und vielleicht kann ich das mal, weil Börse ist, klingt immer unnötig kompliziert. Das, nichts anderes passiert sozusagen im privaten Markt. Ne? Wenn du auf eBay bist, ja, und willst da irgendwas kaufen oder verkaufen, da gibt es Privatpersonen, gegen die du handeln kannst, aber es gibt auch eBay-Profi-Händler, die den ganzen Tag in, was weiß ich, in irgendwelchen Dingen, die sich halt auf eBay gut verkaufen lassen, halt handeln. Und wenn die was von dir abkaufen, dann kaufen sie es nicht ab, weil sie das selber behalten wollen oder glauben, das steigt oder fällt im Wert, sondern sie wissen, auf eBay wird halt jeden Tag, keine Ahnung, was ich, gebrauchte Handys oder was auch immer, was da getradet wird. Und dann verkaufen sie es an eine andere Position oder verkaufen es an einen Großhändler, der das en bulk einkauft und nichts anderes passiert eigentlich an der Börse.
Ja. Okay, aber wenn es eine große Anzahl einfach gibt, warum ist dann auf der anderen Seite nicht einfach ein anderer Trade Republic Käufer?
Das geht letztendlich auch. Ja, das könnte man letztendlich auch. Also wenn die sozusagen wirklich groß wäre, dann könnte man, wenn du es ganz banal machen willst, eigentlich sozusagen dann hättest du sozusagen eine Börse auf dem Handy, aber es ist über Market Maker, ist einfach der am Ende nimmt da schon, ja, nimmt schon bestimmte Risiken an. Manchmal ist auch der Markt ein bisschen trockener, ja, also ganz früh morgens, da gibt es noch nicht viele Kunden, die Tesla, weil du bist jetzt der Erste, der vielleicht drin ist. Du willst aber die Tesla kaufen, dann müsstest du immer darauf warten, dass jemand anders dann kommt. Und der Market Maker sagt dann, weißt du was, ich stelle mich jetzt schon mit Kursen rein, weil irgendwann im Verlaufe des Tages kommt schon jemand anders. Also man macht sich sozusagen unabhängig davon, ob wirklich in dieser Sekunde jemand mit einer ausreichenden Stückzahl da als Gegenpartei steht. Und das ist so ein System eigentlich, was sich etabliert hat. Also du handelst in den meisten Fällen, wenn du an irgendeiner Börse in der Welt handelst, handelst du eigentlich nicht gegen den anderen Kunden, sondern du handelst eigentlich in den meisten Fällen fast immer gegen den Market Maker. Das ist in Amerika genauso. Wenn du in Amerika an der Börse handelst, handelst du ganz selten gegen andere Parteien. Du handelst meistens gegen Market Maker. Das ist in Amerika ein Virtu, ein Citadel. Das sind die großen Market Maker da.
Mhm. Es gibt jetzt ja den Vorwurf von diesen Payment-for-Order-Flow-Gegnern, dass es einen inhärenten Interessenskonflikt gibt, dass ihr quasi nicht das beste Angebot macht, weil ihr incentiviert seid, sozusagen die höchste Provision, eher das Angebot mit der höchsten Provision auszuspielen. Was entgegnest du da quasi? Warum ist das aus deiner Sicht nicht so?
Ja, also Interessenskonflikt sozusagen mal rein auf Papier oder rein theoretisch, den gibt es, ja, weil da bezahlt dich jemand und jetzt hättest du natürlich einen Anreiz zu sagen, weißt du was, ich zeige Schweinepreise. Ja, also der Spread bei der Microsoft, der ist normalerweise 10 Cent nur, jetzt mal als Beispiel. Weißt du was, und ich mache den 100 Cent, ich mache den Euro weit, ja, weil checken die Leute nicht und dann habe ich niedrige Order-Kommissionen und verdiene schön hinten über den Spread der Market Maker.
Das wäre Krypto ja bei einigen passiert. Ja.
Genau, richtig. So, das könnte man, das sozusagen, dieser Vorwurf steht im Raum oder dieses Interessenskonflikt. Jetzt gibt es zwei Sachen. A, man kann sich einmal anschauen, ja, wie ist es denn in der Praxis? Weil diese ganzen Kurse, ja, die Scalable und Trade Republic, die da existiert, die auch in diesen Börsen sind, ne? Getex und Hamburg und Berlin, die kann man ja alle nachschauen. Das ist alles schwarz auf weiß, das ist alles abgespeichert. Da ist ja nichts passiert nichts im Darknet, sondern das sind alles abgespeicherte Kurse. Das heißt, man könnte die sich ziehen, die kannst du, wenn du eine Studie draus machen willst, kannst du das alles ziehen, kannst das gegen Xetra, kannst gegen andere Börsen vergleichen. Und wenn man das macht, die BaFin hat das zum Beispiel selber gemacht, ja, also wir haben es gemacht, Trade Republic hat es gemacht, aber um uns jetzt mal nicht zu nennen, die BaFin hat es selber gemacht, da kommt bei raus, die Kurse sind gut, Insbesondere für kleine Orders sind die Kurse vorteilhaft. Und das, wir reden jetzt nur über die Kurse. Wenn du jetzt nochmal die Nebenkosten mit einbeziehst, dann bist du in 99% der Fälle bist du besser, als wenn du auf Xetra handelst. So. Also du kannst es zum einen sozusagen nachkontrollieren. Und das andere ist, ja, warum ist das so? Naja, die Antwort ist Wettbewerb. Ne? Also wenn wir die Kunden veräppeln würden, ja, dann würden sie es, also A, so doof sind die Leute nicht, die finden das schon raus. B, selbst wenn sie es nicht, selber nicht sofort rausfinden, gibt es halt Verbraucherschutzverbände, also Stiftung Warentest hat sich die Kurse, wie gesagt, angeschaut, Finanztipp hat sich Kurse angeschaut und dann sagt halt irgendjemand irgendwann mal, ey, fällt euch übrigens auf, schöne App und niedrige Gebühren, aber die Kurse sind alle Mist und dann verlierst du halt die Kunden. Ne? Und das heißt, der Wettbewerb am Ende, weil wir sind ja nicht der einzige Broker in Deutschland und die Börse München ist auch nicht die einzige. Du stehst im Wettbewerb mit anderen Börsen und anderen Brokern und musst einen guten Job machen, sonst verlierst du die Kunden. Und das ist das Grundmarktprinzip eigentlich, was am Ende die Sachen in Balance hält. Und das nervt mich halt an diesem neuen Gesetz. Das ist halt ein Anti-Wettbewerbsgesetz. Es soll die, also wer hat ein Interesse, dass Payment for Order Flow verboten wird? Die großen Monopolbörsen.
Genau, was mich noch interessieren würde, ist diese ganzen Erhebungen, da beziehst du dich ja auf sozusagen die Handelszeiten, weil dafür gibt es ja auch nur diesen Referenzkurs von Xetra. Wie ist das außerhalb der Handelszeiten? Ist es da so, dass ihr dann da quasi die großen Spreads habt und da die richtige Kohle verdient?
Also genau, Xetra hat geöffnet von 9 bis 17.30 Uhr und wenn du vorher oder nach handeln willst, bei uns kannst du zum Beispiel von 8 bis 22 Uhr handeln, dann sind außerhalb dieser Referenzzeiten sind die Spreads weiter. Ne? Aber auch nicht, also immer noch in einem Rahmen, dass du trotzdem nach Kommissionen einen besseren Deal hast. Also typischerweise während Xetra-Öffnungszeiten hast du so 5 bis 10 Basispunkte Spread. Außerhalb ist da wahrscheinlich 50 bis 100% höher. Ja? Aber wie gesagt, dann redet man halt über 10 bis 20 oder 10 bis 25 Basispunkte Spread. Das ist sehr gering und es steht den Leuten ja frei. Ne? Also wenn du sagst, weißt du was, ich will jetzt als Beispiel da die Microsoft kaufen oder die Tesla und ich will da langfristiger Investor sein oder ein ETF, ja, ich bespare das, ich will den, dann wartest du natürlich, bis nicht nur Xetra offen hat, sondern du würdest sogar nach 15:30 warten, dann hat die US-Börse auf und dann hast du den engsten Spread. So. Wenn du jetzt aber morgens um 8 Uhr sagst, nee, ich will jetzt unbedingt, weil ich erwarte, dass der Elon Musk irgendein lustiges Kommentar macht und die Tesla-Aktie anspringst, dann steht es dir selber frei. Der Spread ist ja immer transparent. Wenn du in die App gehst, siehst du ja immer, da steht jetzt 99 auf 100 oder 99 auf 102. Du kannst ja selber entscheiden immer. Und es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit auch dem normalen Leben wieder. Ne? Wenn du deine Milch bei Edeka einkaufst, dann kriegst du einen bestimmten Preis. Wenn du jetzt nachts um 11 Uhr sagst, ich brauche jetzt unbedingt meine, was trinkst du für Milch? Mandel, Katzenmilch?
Ja, genau. Ja, Erbsenmilch.
Erbsenmilch.
Nein, ich trinke gar keine Milch.
Okay. Wenn die bei dem Späti oder bei einer Tankstelle kaufst, ja, dann ist halt teurer, ja, nachts. So, ja. Und das ist, ja, wie gesagt, da sind die Spreads weiter und da wird dann sozusagen auch mehr Geld verdient, aber steht jedem selber überlassen, wann er das handelt, ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum 3. Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben 4 Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Wenn ihr eure Einnahmen so anguckt, wie viel Prozent macht dieser außerbörsliche Handel da aus?
Der außerbörsliche Handel, ich würde sagen, grob jede dritte Order, würde ich sagen, ist so sozusagen 70% ist während der Handelszeit und so 30% ist außerhalb der Handelszeit, ja.
Okay, aber dann ist ja anteilig am Umsatz das sehr, noch sehr viel wichtiger, wenn es schon von den Trades ein Drittel ist, ja, und deswegen, die 100% mehr Marge.
Deswegen bietet man es natürlich auch an, ne? Also weil du hast ja, natürlich könntest du sagen, wir sperren erst um 9 Uhr auf und sperren um 16.30 Uhr ab, ne? Dann könnten die Leute auch früher nach Hause gehen und so und Kundenservice und alles, aber du sagst, 8 Uhr startest du und bis 22 Uhr, du bietest das schon an. A, weil es wirklich eine Nachfrage gibt, ja, und weil du dann dein Geschäft auch damit finanzieren kannst, ja. Vielleicht kommt auch irgendwann mal 24-Stunden-Handel, ja. Also brauchen das die normalen Leute? Nee, brauchen sie nicht. Aber es gibt halt irgendwelche Leute, die sagen, ich habe in Tokio jetzt beobachtet, der Markt läuft so und ich will jetzt unbedingt rein. Warum nicht sozusagen, warum das nicht offerieren und dann die Leute selber entscheiden lassen, wann sie handeln wollen.
Ja. Wenn dieser Fall jetzt aus deiner Sicht so klar ist, dass das ein Vorteil ist für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, warum kommt es dann zu diesem Verbot? Also wie ist da die Stimmung und die Fraktionen innerhalb von Europa? Gibt es ja einen klaren Indikator, dass die großen Börsen dagegen sind? Wie ist da sonst die Stimmungslage, die dazu geführt hat, dass das jetzt so gekommen ist?
Ja, das ist eigentlich die große Tragik, weil die Leute sozusagen, die hier in Anführungsstrichen vermeintlich geschützt werden sollten, nämlich die Anleger, ja, das Volk, ja, die kriegen davon jetzt eigentlich erst richtig mit und die sind wirklich auf der Palme. Also geh mal auf Social Media, die einhellige Meinung ist, was soll der Mist, ja? Was werde ich hier bevormundet? Ich sehe, dass ich einen guten Deal kriege. Warum soll das jetzt verboten und zurückgedreht werden? Ne? Und wie kam das Ganze? Also, wie gesagt, wer hat da ein Interesse dran? Es gibt eigentlich so zwei Felder. Das eine ist, die Monopolbörsen haben Interesse dran, weil denen sozusagen dieser Trading Flow, der findet hauptsächlich bei diesen Retailbörsen dann statt, ja, mit denen die Cetra hat einfach zu hohe Gebühren, ja, zu hohe Nebengebühren. Parallel dazu muss man für Daten auch zahlen. Also wenn du als Privatinvestor Realtime-Kurs von Cetra haben willst, dann musst du in die Tasche greifen dafür. Ja, diese Retail-Börsen in München, in Berlin, in Hamburg, die geben die Realtime-Daten so raus, ja, um Handelsvolumen von den Leuten zu kriegen. Und ja, jetzt gäbe es zwei Sachen. Man könnte in Frankfurt entweder sagen, wir stellen uns den Wettbewerb und nehmen die Preise runter. Oder wir versuchen über Regulatorik das zu vermeiden. Und man hat dann sehr erfolgreich diesen regulatorischen Weg gewählt. Und dass die das so gemacht haben, ja, nehme ich denen gar nicht übel. Wenn ich da arbeiten würde, hätte ich es genauso gemacht. Bloß man ist da halt leider auf europäischer Ebene mit durchgekommen. Und das ist eigentlich die große Überraschung, ne? Dass man das geschafft hat, weil eigentlich das Ziel dieser europäischen Kapitalmarktunion ist, das steht sogar drin auf Englisch, to increase retail participation, also Retail-Investoren den Zugang zum Kapitalmarkt, das zu vermehren, das zu erleichtern, das will man eigentlich schaffen. Das dreht man hier, das hat man jetzt hier zurückgedreht, leider. Ich hoffe, dass man da nochmal aufwacht, insbesondere wenn man so das Volkes Stimme hört. Und dann hast du eine zweite Schwierigkeit, die fast noch größer ist. Dieses Neo-Broker-Thema ist fast ausschließlich aktuell ein deutsches Thema. Die großen Neo-Broker sind vor allem zwei deutsche Firmen, nämlich Scalable Capital und Trade Republic, die in Europa sozusagen dieses Feld aufkrempeln. Und am Ende war das ein ganz klares Wettbewerbsding eigentlich, Wettbewerbsschutz.
Von wem?
In Frankreich, wenn du in Frankreich zum Beispiel jetzt, du bist in Frankreich Europaabgeordneter oder in Spanien oder in Italien, welchen Anreiz hast du, einem Gesetz zuzustimmen, was es zwei deutschen Firmen leichter macht, in deinen Markt einzudringen und deinen heimischen Banken, deiner heimischen Monopolbörse Konkurrenz zu machen. Du hast gar keinen Vorteil. Obwohl eigentlich die Idee eines europäischen Binnenmarktes genau das wäre, nämlich der Anbieter mit dem besten Vorteil für die Kunden, der setzt sich durch. Egal, ob es jemand aus Irland ist oder aus Spanien oder aus Deutschland. Aber es sind vor allem zwei Firmen aus Deutschland und deswegen war Deutschland auch dafür. Parteiübergreifend, muss man eigentlich sagen. Also im Europaparlament haben dann, wie gesagt, da nicht die großen europäischen Blöcke dann da trotzdem nicht für gestimmt. Aber in Deutschland, du hast innerhalb der Grünen, innerhalb der SPD, innerhalb der Union, innerhalb der Liberalen eigentlich überall Stimmen gefunden, die gesagt haben, wir checken das, wir finden das gut. Bloß im europäischen Ausland wurde dann halt gesagt, nö, das wäre vielleicht gut für die Konsumenten, aber ihr macht hier meinen heimischen Konkurrenten Konkurrenz und dann ist das Ding nicht geflogen. Ja? Und dann ist es dazu noch, im Detail halt dann doch ein bisschen komplexer, weil von außen hört sich es erstmal fischig an. Aha, die tun nur so günstig. Und hintenrum wird aber hintenrum wird was gezahlt. Das klingt anrüchig, ja. Und dann, ja, dann ist es am Ende, muss man leider auch sagen, für die Leute, die anlegen, ist es wichtig. Die meisten Leute in Europa legen aber kein Geld an. Also wir sind ja nicht in Amerika, wo die Hälfte der Haushalte am Kapitalmarkt sind, sondern in den meisten europäischen Ländern 15, maximal 20% der Bevölkerung. Das heißt 80%.
Deutschland ja auch.
Ja, auch Deutschland auch. In 80%, da ist das einfach nicht so wichtig. Und ja, in diesem ganzen Gemisch ist das leider so gekommen. Und es geht ja noch weiter. Ne? Jetzt ist es kommt so ein neues Ding, das heißt Retail Investment Strategy. Wieder mit dem gleichen Vorhaben, für Kunden das günstiger und transparenter zu machen. Da stehen auch wieder Sachen drin, die das Leben für insbesondere Online-Broker schwerer machen. Und zwar, es wurde gefordert eigentlich das sogenannte Zuwendung. Also du bist ein Bankberater, ich laufe jetzt bei dir in die Filiale und du verkaufst mir ein Produkt, ein teures Produkt und kriegst dann hinten, was ich von der Versicherung oder einer Fondsgesellschaft Geld. Diese Zuwendung, diese Kickbacks sollten verboten werden. Was meiner Meinung nach auch eine gute Idee ist. Ja, weil es führt zu, wie gesagt, dazu, dass du nicht das beste Produkt, sondern meistens das hauseigene Produkt und ein teures Produkt verkaufst bekommst.
Genau, ne? Dieser Interessenskonflikt,
genau,
der am Anfang genau, so beschrieben wurde.
Und das, da hat man sie aber nicht durchsetzen können. Das heißt, dieses Verbot kommt nicht. Und da hat man gesagt, naja, aber irgendwas muss man ja verbieten. Und was wird jetzt verboten? Jetzt sollen Zuwendungen die Online-Broker-Plattformen bekommen. Also wir kriegen ja nicht nur so PFOF, sondern du kannst auch einen Deal machen. Du bist jetzt ein ETF-Anbieter und du hast irgendeinen neuen ETF. Ja, den ETF für den Casper AI Super ETF. Ja? Und dann sagst du, ey, der ist neu. Erik, ihr habt ja alle möglichen ETFs, aber kann ich den bei euch sozusagen ins Regal stellen und könnt ihr da ein Newsletter schicken, könnt ihr den bewerben? Dann sage ich, ja, mache ich. Wie gesagt, du kannst bei uns alles Mögliche kaufen, kannst auch den ganz billigen Vanguard kaufen, aber du kannst jetzt auch den neuen von Casper kaufen. Aber dann gib mir einen Werbekostenzuschuss. So. Und das ist diese Zahlung sozusagen, die verteuern das Produkt nicht oder die bezahlt nicht der Kunde, sondern die musst du bezahlen aus deinem Marketing.
Nicht direkt.
Nicht direkt, ja. Genau. Nicht direkt, du aus deinem Marketingbudget. Und die soll jetzt verboten werden. Also in dieser Retail Investment Strategy steht drin, dass Inducements für Execution Only. Die sollen, Execution Only ist einfach ein anderer Begriff für Broker, die sollen verboten werden und alle anderen Provisionen, also nochmal, die Provisionen in dem Bereich, wo es die besten und günstigsten Deals gibt, nämlich bei Online-Brokern, die sollen verboten werden und die Provisionen in dem allerteuersten Bereich, nämlich Versicherungsvertrieb, Bankenberatung, die dürfen weiterlaufen, das ist also, da kannst du, das ist ein Witz, das ist ein Absurdum. Ja. Ja?
Aber das heißt jetzt, wenn man das so zusammenfasst, dass eigentlich euer drei wichtigsten Einnahmequellen wegbrechen. Sozusagen, es gibt einmal das, was die Kundinnen und Kunden für diese Flatrate bezahlen, dann gibt es Payment for Order Flow und dann gibt es diese Zuwendung. Und wenn jetzt zwei und drei wegfallen, was heißt das für euer Geschäftsmodell?
Genau, was heißt es? Also, um die Leute so ein bisschen jetzt, die jetzt hier, die zahllosen, glücklichen Scalable-Kunden, die hier zuhören, ja, kurz noch zu beruhigen, ist in Deutschland. Dauert das jetzt noch? Also dieses sozusagen Payment for Order Flow soll in Deutschland in 3 Jahren schlagend werden. So, und bis dahin müssen wir uns was überlegen. So, und was müssen wir uns überlegen? Also A, wir müssen, das ist eh ein Trend, den wir in den letzten Jahren schon machen, wir müssen uns mehr diversifizieren, was die Einnahmequellen angeht. Ne? Das heißt, wir haben ja diese Monatsgebühr eingeführt und jetzt müssen wir noch mehr Leute auf diese Monatsgebühr bringen. Wir verdienen was mit Zinsen, ja, eine kleine Marge, aber wir verdienen was. Das gab es ja auch nicht in der Vergangenheit. Ich glaube auch, dass das jetzt erstmal so weitergehen wird. Hier und da halt Sachen, ne? Wenn du eine Realtime-Überweisung machen willst, die ist bepreist, eine normale Überweisung nicht. Und du musst letztendlich über diese Bandbreite an Dienstleistungen musst du schauen, dass du im Mittel halt sozusagen ein profitables Geschäft hast. Wenn du das nicht schaffst, dann bleibt nur eine Sache übrig. Dann musst du es teurer für den Kunden machen. Ja, das ist, also wir wollen das vermeiden und wir sind uns auch sicher, dass wir auch in Zukunft den besten Preis stellen werden. Ja, sehr viel besser auf jeden Fall als die klassische Konkurrenz. Aber es kann schon sein, dass ein Trade wieder mehr kostet. Dass der nicht 1 Euro kostet, sondern dass der 2 oder 3 Euro kostet. Dass ein Sparplan halt nicht umsonst ist, sondern dass der halt 50 Cent oder 1 Euro kostet. Ja, und Das hört sich jetzt nicht viel an, ja? Aber für einen kleinen Anleger oder einen jungen Anleger, der mal mit 25 Euro Sparplan startet, ist ein Euro eine ziemliche Belastung. Ja? Oder für jemanden, der mal einen 100 oder 200 Euro Trade machen will. Und das ist eigentlich die Sauerei, dass das sozusagen gerade auf die kleinen Anleger geht. Ja? Es geht sogar noch schlimmer. Wir haben mal geschaut, wir wollen die Frauenquote bei uns dann Kunden ja erhöhen. Aktuell ist jeder vierte Kunde ist eine Kundin. Ja? Wir steigern das kontinuierlich. Vor 2 Jahren waren es nur 7%. Ja? Und die haben im Mittel aber noch etwas kleinere Depots als die Männer. Ja, und auch kleinere Sparpläne und die triffst du dann sozusagen überproportional. Also dieses ganze Thema Female Finance, wo alle immer so reden, ach ja, das ist so eine tolle Sache, das wollen wir, das wird hier gerade nochmal, die kriegen nochmal extra einen auf den Deckel. Ja. Und ja, es kann schon sein, dass das hinten raus teurer wird. Ne?
Könntet ihr nicht auch den Weg gehen, selber zum Market Maker zu werden? Das gab es ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon ab und zu, dass das versucht wurde. Wäre das für euch auch ein Weg, der zu gehen ist?
Also das ist natürlich was, also da steckst du sehr im Thema drin. Das ist was, was auch jetzt gar nichts Riesenneues ist. Das gab es immer mal wieder wie zum Beispiel E-Trade in Amerika, ist ein ganz großer Online-Broker, die waren nochmal selber Market Maker. Typischerweise über die Jahre hat sich das so ein bisschen gegabelt. Also die Broker und Market Maker haben sich getrennt, weil man, der Hauptgrund ist Spezialisierung einfach gewesen. Hey, du bist jetzt mal Market Maker und dann kannst du nämlich Market Maker für verschiedene Broker sein, nicht nur für einen. Hat sich so spezialisiert. Das wäre eine Idee, bloß Market Making ist schon, das ist ein dickes Brett. Ja? Market Making für eine Aktie, Tesla, ja, aber für tausende Aktien und für alle Nebenwerte und dann hast du bestimmte Risiken noch. Also nicht unmöglich, aber ist ein extrem dickes Brett und von daher, wir wollen es erstmal anders machen. Ja.
Okay. Was bringt, also wie geht es jetzt quasi weiter? Was sind die nächsten Steps? Das wird jetzt ja, glaube ich, noch final entschieden, also sozusagen der Entwurf steht, der ist noch nicht öffentlich. Was sind sozusagen die nächsten Steps?
Also die nächsten Steps, was dieses Payment-for-Order-Flow-Ding angeht, das muss jetzt im Parlament dann sozusagen noch bestätigt werden, was meistens der Fall wird. Das wird da typischerweise dann eher sozusagen dann, so wie es jetzt verhandelt wurde, eigentlich abgehakt. Da gibt es, ich glaube...
Manchmal noch Detaildiskussionen, oder?
Detaildiskussionen, das Ding ist wahrscheinlich schon ins Wasser gefallen. Es gibt noch eine Chance, also es gibt auch andere Gesetze, jetzt in Deutschland haben wir es ja gerade durchgemacht, Heizgesetz oder so, die sicher geglaubte Dinger dann doch noch aufgeschoben werden, aber...
Auch bei Mika, also bei der Kryptoregulierung, genau. Wurde ja, glaube ich, dann im Parlament nochmal sehr viel diskutiert.
Also es gibt immer noch, solange das noch nicht ratifiziert ist, es gibt die Chance, dass sozusagen dafür muss aber wirklich das Volk sozusagen aufstehen und halt, und das ist die große Schwierigkeit, es nützt nichts, wenn jetzt die ganzen, nur in Deutschland, ne? Weil in Deutschland hat man alle überzeugt. Es müssten die Leute halt in Frankreich und Spanien und dort in Italien, die müssten sozusagen an die Kommission wenden oder an ihre Europaabgeordneten oder an die Verbraucherschutzorganisationen wenden. Und da haben wir wahrscheinlich noch nicht, die haben die Neobroker, die gewinnen da an Fahrt, aber die sind noch bei weitem nicht so bekannt wie hier. Ja, oder halt, was sich in Deutschland trommelt, man, alle schreiben Frau von der Leyen an, das könnte natürlich, das würde auch helfen, aber ich glaube, das Ding ist mehr oder minder durch, ja. Man muss, wie gesagt, jetzt schauen, dass bei dieser nächsten, ne, bei dieser Retail Investment Strategy, dass die nicht noch mehr Schaden einfügt und deswegen, ja.
Die ist praktisch in einem noch früheren Stadium.
Genau, richtig, ja. Noch früheren Stadium, da haben diese sozusagen, diese Trilog-Diskussionen da noch nicht stattgefunden, das kann man noch zum Guten wenden. Und da sind auch sehr viele gute Sachen drin. Ich habe jetzt nur die eine Sache rausgegriffen, die für Privatinvestoren schlecht wäre. Ja, und deswegen sozusagen, deswegen sprechen wir ja auch, das ist so Teil unserer Mission, die Leute da so ein bisschen aufzurütteln, weil das Ganze war schon eine sehr technische Diskussion, die unter den Experten geführt wurde und der normale Konsument wurde nicht gefragt und hat es bisher auch nicht richtig mitgekriegt, der wacht jetzt auf einmal auf. Mhm. Ne?
War das da auch so ein bisschen die Verfehlung von euch oder der Branche in quasi Lobbyisten zu investieren, die in Brüssel irgendwie das stärker artikulieren?
Im Nachhinein wahrscheinlich ja. Also entschuldigen kann man so sagen, weißt du was, wir wollen halt, bin Unternehmer, ich will Produkt bauen, ich will coole Sachen für Anleger bauen, ja, und ich will eigentlich Politik, da will ich nicht groß was das mit zu tun haben. Ja, jetzt müssen wir es, aber gebe ich dir schon recht. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch gar nicht einen Wir sprechen zwar auch, versuchen mit Politikern zu sprechen, aber wir haben ja keinen angestellten Lobbyisten. Das bin immer ich oder der Florian oder bei Trade Republic der Hacker, die knien sich da selber rein und sprechen. Haben da natürlich auch Ahnung vom Thema, aber bei anderen, ja, deutsche Börse oder so, ja, da keine Ahnung, ja, was da rennt eine ganze Fußballmannschaft in Brüssel rum. Ja, ja, das ist also so, wie man sich's vorstellt, läuft es da halt, ne? Und ja, vielleicht war ich da auch naiv, aber dann halt am Ende sehr erfolgreich, ne? Und das ist schon wirklich, ich kann da kaum zuhören, wie da Fakten umgedreht werden. Ja, das ist fürchterlich.
Okay, habt ihr euch mit denen schon mal direkt auch ausgetauscht? Oder?
Ja, das ist ja der Gag. Es vergeht kein Monat, wo die Sales-Leute von der deutschen Börse bei mir anrufen und wollen, dass ich sozusagen, ey, mach doch mal mehr über uns. Die haben ja auch ein Retail-Segment, Börse Frankfurt. Werde ich dauernd angerufen. Dann sage ich immer, Leute, können wir gerne machen, ja. Aber ihr müsst mit Preisen runter und ihr müsst Echtzeitdaten rausrücken, ja. Und ihr müsst meinen Kunden was bieten, ja. Und dann ist die Antwort immer, ja, nee, machen wir nicht. Aber du weißt ja schon, ne, das mit Payment Order Flow, das wird ja nicht mehr lange. Also du kriegst eigentlich zwischen den Zeilen immer zurückgespielt, pass auf, wir sind da dran, das sozusagen zu ändern, die Gesetze für uns in eine richtige Richtung zu drehen. Und deswegen musst du mit mir zusammenarbeiten. So reden die Sales-Leute von denen mit dir.
Ja. Wie ist denn sozusagen, wir haben jetzt diese politische Ebene behandelt, wie ist jetzt bei euch als Unternehmen diese Übergangsfrist, wie bereitet ihr euch da vor, was kann man da als Kundinnen und Kunde erwarten?
Ja, also...
Also jetzt noch schnell kaufen, weil die Preise...
Nö, das nicht. Also, ich meine, deswegen eier ich jetzt gerade so ein bisschen rum. So eine ganz klare Antwort habe ich jetzt noch nicht für dich, weil wir müssen jetzt mal abwarten, wie sieht das konkrete Gesetz aus. Wir werden alles versuchen, das Pricing so zu halten. Ja, wenn es teurer werden würde, dann versuchen wir das nur minimalst teuer zu machen, sodass wir immer noch da Preisleader sind. Aber das gilt, weil wir können ja auch immer so ein bisschen sagen, wir nehmen das selber auf unsere Rechnung und haben dafür im Marketing einen einfacheren Job. Ne? Wenn du ein Produkt teurer machst, dann musst du auf der anderen Seite wieder mehr Marketing zahlen. Und dieses ganze Gemisch, das müssen wir, um ganz ehrlich zu sein, jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber ich meine, die Grundtendenz ist schon, das Geld fließt jetzt nicht mehr über Neobroker den Kunden zu, sondern ja, Market Maker und die großen Monopolbörsen verdienen mehr und mehr hat man eigentlich nicht erreicht. Das ist das große Dilemma hier. Ja.
Erik, wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke, danke. Scalable, jetzt hält mir noch was ein, Scalable-Tokens. Vielleicht verkaufen wir die.
Das ist die Rettung des Geschäftsmodells.
Willst du welche haben?
Zu welchem Preis?
Ja, nee, das war, das stimmt. Das ist, wenn du da angelangt bist, ja, dann würde ich wirklich die Beine in die Hand nehmen. Ja? Wenn jemand sagt, jetzt fangen wir mit dem an.
Okay, ja. Haben wir jetzt auf Band. Sehr gut.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.